Und schön, dass ich da sein kann und mit euch ein Thema machen kann. Das wird heute spannend. Aber ich verrate noch nicht so viel. Ich würde zu Beginn noch mit euch beten. Jesus, danke, dass wir dich anbeten können. Du bist es würdig. Danke für all das, was wir schon gehört haben. Und danke für dein Wort, das du uns geschenkt hast, wo wir nachlesen können, was dein Wille ist, wo du uns Impulse setzen willst. So sprich jetzt durch mich, sprich durch deinen Heiligen Geist und rühre unsere Herzen, unsere Ohren an, damit wir verstehen, was für diese Zeit und für unsere Aufgaben dir wichtig ist. So segne jetzt unser Hören und Sagen. Amen. Ich lese uns den Text, der so ein bisschen die Grundlage ist. Ich werde ihn nicht auslegen, vielleicht einen Vers, aber der so ein bisschen die Grundlage zu meinen Gedanken ist. Wer mitlesen möchte, in Hebräer, im Hebräerbrief, Hebräer 10, ab Vers 19. Dort lesen wir, weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten, mit wahrhaftigen Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Ja, es ist spannend, jetzt kommt sogar noch die Sonne raus. Heute war ja bewölkt und ein Regentag ist immer für den Gartenbesitzer toll. Man muss nicht gießen. Und ich nehme euch aber in eine ganz andere Zeit mit hinein. In eine ganz andere Jahres- und eine ganz andere Weltzeit. Stellt euch vor, wir sind mitten im Winter. Es ist eisig kalt, es liegt überall Schnee. Der Wind weht eiskalt um dich herum, du bist in einer öden Gegend. Weit und breit gibt es keinen Baum, nur Erdlöcher, Stacheldrahtzäune und Schützengräben. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, wie Anfeindungen und Kämpfe überwunden werden können. Mitten im Krieg, mitten in gegenseitigen Angriffen. Diese Geschichte ist über 100 Jahre alt. Aber ich glaube, das, was in ihr passiert ist, was das Umfeld dieser Geschichte war, das kann heute noch genauso im übertragenen Sinne passieren. Und ich glaube auch, dass das Wunder dieser Geschichte genauso heutige Verhärtungen und Vorurteile aufbrechen kann. Denn wir sind heute auch gefangen in Grabenkämpfen und gegenseitigen Anfeindungen. Seien es theologische Lehrmeinungen, Unverrückbarkeiten, seien es Vorurteile und Verurteilungen, seien es unterschiedliche Ansichten, wie man mit den Herausforderungen unserer Tage und seinen Fragen umgehen kann. Was vor einem Jahr überhaupt die Diskussion um Corona war, was ist schon Corona? Bei mir auf der Baustelle gibt es Corona nicht. Und das Tragen von Masken, das ist ja jetzt die heiligen 3G. Kennt ihr die heiligen 3G? Genesen, geimpft und getestet. Und dann sind die Fragen, ne? Soll ich, muss ich das alles? Hätte sich Jesus impfen lassen? Ich weiß nicht, ob ihr Andreas auch solche Dinge geschickt habt. Ich habe solche Meinungen bekommen, irgendwelche E-Mail, irgendwelche YouTube-Videos, die soll ich mal analysieren und meine theologische Meinung dazu geben. Wie sollen wir uns verhalten? Ich bin ja Lehrer, jetzt geht die Schule wieder los, kriege Gespräche, die armen Kinder müssen die ersten 2 Wochen Masken tragen. Und manchmal kann es passieren, dass diese Diskussionen, diese Auseinandersetzungen zu tiefen Grabenkämpfen führen. Und dann endet es in Krieg und schweren Verlusten. Man findet schließlich nicht mehr zusammen. Man trennt sich, man geht seine eigenen Wege. Und es macht mich zum Beispiel sehr betroffen, dass die Geschichte unserer Gemeinde, 120 Jahre LKG Cottbus, eine Geschichte voller Segen ist, aber auch von mehreren größeren Spaltungen. Es gab und gibt in Cottbus mehrere Gemeinden, die von dieser Gemeinde abgespalten sind, weil aufgrund von einzelnen Lehrmeinungen oder Dingen, die nicht zusammengepasst haben, sich Menschen getrennt haben. Wir hatten in diesem halben Jahr, wir sind ja so jetzt im Bergfest unseres Jahresfestes, auch gute Gespräche und auch bewegende Gespräche, wo Menschen bis heute traurig darüber sind. Dieser Riss geht quer durch die Familien. Jede Diskussion, auch jede Auseinandersetzung hat seine Ursachen und Begründung, aber mit jedem Auseinandergehen sind Verletzungen passiert, tiefe Risse und Wunden, die zum Teil bis heute bei manchen nicht überwunden sind. Und der Umgang miteinander, ein friedliches Zusammensein, so wie uns auch die Jahreslosung, so das in diesem Jahr uns vor Augen führt, das ist harte Arbeit. Das geht nicht von jetzt auf dann. Das muss immer wieder gewollt und bewusst gesucht werden. Lassen wir uns also diese Geschichte zu Herzen gehen und lernen wir vielleicht auch aus ihren Mahnungen. Wir sind im Jahr 1914. Und für den geübten Geschichtskenner, der weiß vielleicht schon, was kommt, auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger wird ein Attentat verübt. Beim Attentat von Sarajevo wurde Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin von einem Mitglied einer revolutionären Untergrundorganisation Serbiens umgebracht. Das Hauptmotiv war eigentlich eine angestrebte Befreiung Bosnien-Herzegowinas von der österreichisch-ungarischen Herrschaft. Das war aber eigentlich nur der Zündfunke, der die Bombe schließlich zum Platzen brachte. Vorausgegangen waren dieser Zeit schon ganz viele Krisen. Europa war damals ein Pulverfass mit immer wieder auflodernden kleinen Bränden. Die Großreiche waren verfeindet und miteinander verbündet. Und wenn man diese Geschichte vor Augen hat, muss einem immer wieder deutlich werden, so schlimm und so schwierig manchmal auch Europa ist mit seinen ganzen Gesetzen, dass die Gurke nur gerade und nicht krumm sein darf und was da alles ist, so sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, dass wir dankbar sein sollten über so eine lange Zeit des Friedens, in der wir leben dürfen, dass wir versöhnt und unter den Völkern einig unterwegs sein können. Zwei Weltkriege und andere Katastrophen lehren uns doch, wie schnell das kippen kann. 1914 war es so. Ein Attentat einer kleinen Gruppe. Die wollten ein kleines Gebiet in diesem großen Reich befreien oder selbstständig machen lassen. Brachte alles ins Wanken. Nach diesem Attentat erklärt Österreich Serbien den Krieg. Da dieses kleine Land mit Russland verbündet war, erklärt Russland wiederum Österreich den Krieg. Dann hat sich Deutschland auf die Seite von Österreich gestellt, hat Russland den Krieg erklärt, dann hat Frankreich als Reaktion Deutschland den Krieg erklärt, Deutschland Belgien und zum Schluss noch England Deutschland. Und innerhalb weniger Tage hat sich aus einer kleinen Tragödie ein weltweiter Krieg entwickelt. Aus einem Ereignis, wo zwei Menschen gestorben sind, ist schließlich ein Ereignis geworden, wo am Ende 20 Millionen Menschen gestorben sind. Der Erste Weltkrieg brach aus, brachte viel Leid über die Menschen. Man kämpfte damals in den Grabenkriegen. Also die Feinde standen sich im Schlachtfeld gegenüber. Vielleicht hier hinten die Letzten, die da sitzen, so war der Feind da gegenüber. Die Bomben verwüsteten alles, hinterließen große Erdlöcher. Die Soldaten gruben Laufgänge, Unterstände, Schutzhütten. Sie schossen auf den Feind, sie gruben, sie schossen, sie gruben, sie schossen und sie gruben sich tiefer ein. Stacheldrahtzäune sollten einen Sturmangriff aufhalten. Und man kämpfte sich ein paar Meter vor, um dann wieder ein paar Meter zurückzufallen. Gasangriffe waren in dieser Zeit das Schlimmste. Das Gas sammelte sich in den Gräben. Und du wusstest als Soldat, oben ist die befreiende Luft, aber da wirst du erschossen. Unten ist das Gas, das dich ersticken lässt. Und irgendwann ging nichts mehr. Es ging nicht mehr vor, es ging nicht mehr zurück. Die Kampflinien waren verhärtet. Und dieser Krieg dauerte 4 Jahre. So stand man sich gegenüber. Jeder in seinem Graben versuchte sich gegenseitig abzuschießen, zu verletzen, zu schwächen, um selbst ein wenig Boden zu gewinnen. Wir wissen ja, es hat sich nichts verändert in dieser Zeit. Und dann gab es in dieser Zeit der Grabenkämpfe und des Krieges eine Geschichte eines jungen, mutigen Mannes. Die spielt am 24. Dezember 1914. Wir müssen wissen, wir kennen es von Corona, der Krieg hört nicht auf, nur weil Weihnachten ist. An Weihnachten wird weitergekämpft. Doch der junge Mann hat eine Entscheidung getroffen. etwas anders zu machen. Er hat an diesem Weihnachten 1914 für sich beschlossen, der Krieg ist vorbei. Er legt seine Waffe nieder, hebt die Hände und kommt langsam aus seinem Graben heraus. Wir müssen wissen, vom ersten Sichtkontakt des Feindes an, war es eigentlich so, er wird abgeschossen. Er begibt sich in Todesgefahr. Wer weiß, was er für eine Angst gehabt haben muss. Mit jedem Schritt aus dem sicheren, schützenden Graben heraus kann er jederzeit abgeschossen werden. Doch er geht aus seinem Graben heraus und macht einen Schritt auf den Gegner zu. Was werden die gedacht haben? Ist es ein Trick? Kommt danach der eigentliche Kampf? Ist es jetzt das Ablenkungsmanöver? Heute wissen wir, dass mit dieser Entscheidung dieses jungen Mannes etwas sehr Krasses entstanden ist. Heute wissen wir, dass die Gegner, die sich da noch kurz vorher gegenseitig erbitterlich bekämpft haben, die gerade noch aufeinander geschossen haben, dass diese Gegner etwas Einzigartiges getan haben. Beide Fronten haben schließlich ihr schützendes Lager verlassen, gehen aufeinander zu, reichen sich die Hände. Die Soldaten verbringen diesen ganzen Weihnachtstag miteinander, machen Fotos, erzählen sich von ihren Familien, zeigen die Fotos der Liebsten von zu Hause. Es gibt Geschichten, dass sich andersorts Engländer und Deutsche die Haare gegenseitig schneiden. Es wird im Niemandsland gemeinsam musiziert und gesungen. Vom Fußballspielen bei diesem Weihnachtsfrieden 1914 wird berichtet. Und die Soldaten kümmern sich auch um ihre gefallenen Kameraden und beerdigen gemeinsam ihre Toten. Und dann feiern diese vormaligen Gegner und Feinde an diesem Abend, dem 24. Dezember, gemeinsam Weihnachten. Sie lesen Psalm 23 in den verschiedenen Sprachen. Und dann klingt an diesem Abend über dem Schlachtfeld das gemeinsam gesungene Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Auf Deutsch, Französisch und Englisch. Und wir wagen jetzt einfach mal das kecke Unterfangen, dass wir jetzt mitten im Sommer das Lied Nummer 75 anstimmen. Ihr könnt gerne im Liederbuch, wer das nachlesen muss, wir singen nur die erste Strophe, Stille Nacht, Heilige Nacht, und erinnern uns an diesen Moment. Herzlichen Dank. Ihr habt jetzt in meinem Buch einen Eintrag sicher. Dieses kecke Unterfangen, ich wollte schon immer mal Weihnachten mitten im Sommer feiern. Auf dem Schlachtfeld, Soldaten, gegenseitige Feinde. Und an dieses Lied, was muss das für ein Moment auf diesem Schlachtfeld gewesen sein, am 24. Dezember 1914. Doch dann kam der nächste Tag und alles ging seinen Gang. Der Krieg geht weiter. Sie steigen wieder in ihren Graben und sie kämpfen weiter. Aber jetzt haben die Soldaten auf einmal ein Problem. Denn sie kennen ihren Gegner. Sie wissen, wer da hinten an der Front sitzt. Sie wissen, dass der 4 Kinder hat. 3 Kühe im Stall stehen. Sie kennen ihren Gegner und sie können nicht mehr kämpfen. Es hindert sie. Sie können nicht mehr aufeinander schießen. Und sowas hat es noch nie gegeben. Die Offiziere, die Heeresleitung waren in reger Aufregung, mussten beratschlagen. Nicht, dass die Soldaten gar Gefallen am Frieden im Krieg finden können, dass sie womöglich die Lust am Kämpfen und Töten verlieren. Das geht doch nicht. Sie drohten Disziplinarstrafen an. Sie kamen spontan an der Front vorbei und versuchten alle zu mobilisieren. Aber sie konnten die Soldaten nicht mehr in den Kriegsmodus bringen. Zum Schluss musste die ganze Kompanie verschoben werden an einen anderen Frontabschnitt, wo sie den Gegner nicht kannten. Seitdem gibt es ein Gesetz in der Armee, es gab es vielleicht schon vorher, aber jetzt hat man gemerkt, es ist richtig und wichtig, das Verbot der Verbrüderung. Du darfst den Feind nicht kennenlernen, du darfst nicht mit dem Feind reden, du darfst den Feind nicht angucken, der Feind ist etwas Böses, etwas ganz Schlimmes. Sie haben gemerkt, wenn ich den Feind kenne, dann kann ich nicht mehr schießen, dann kann ich nicht mehr kämpfen, dann kann ich keinen Krieg mehr führen. Und jetzt müssen wir irgendwie den Bogen von den Böden des Schlachtfeldes des Ersten Weltkrieges zu den Grabenkämpfen unserer Zeit schaffen. Nun, heute sind wir nicht mehr in Schlamm, in Stacheldraht verhauen und Gewehren stehen wir uns nicht mehr gegenüber. Aber ich habe den Eindruck, im übertragenen Sinne, oft benehmen wir uns genauso wie in so einem Stellungskrieg. Da sind Fronten verhärtet, da geht es weder vor noch zurück, da wird aufeinander erbarmungslos geschossen, um ein wenig Land zu gewinnen. Übrigens war das vor Corona schon der Fall. Da streiten wir uns um Menschen, die auf der Flucht vor Krieg in unser Land kommen. Da gibt es politisch nur noch rechts und links. Da wird man schnell zum Querdenker und Verschwörungstheoretiker. Was will uns also diese Geschichte heute sagen und was können wir daraus lernen? Ja, wir bekämpfen uns heute nicht mehr mit Bomben und Gewehren, sondern mit Wörtern, mit Meinungen, mit Demonstrationen. Warum ist das eigentlich so? Warum machen wir das so? Wo ich hergefahren bin, ne, habe ich gehört, massig von Demonstrationen in Berlin abgesagt und trotzdem demonstriert man und müssen viele Polizisten jetzt kommen. Warum sitzt jeder in seinem Graben drin und schreit, ich habe Recht und der andere nicht? Die anderen sind auf dem falschen Weg, auf dem Irrweg. Ich habe Recht. Ja, wir sind alle am Limit. Unsere Nerven liegen blank. Und es ist ein schlimmes Klima entstanden. Und wisst ihr was? Gott hält uns einfach nur den Spiegel vor. Unter Druck, unter einer Krise, kommt das heraus, was schon längst in uns ist. Wenn wir in einer Notsituation, in einer Herausforderung, unter Stress geraten, gepresst werden, dann reagieren wir gemäß den Dingen, die schon in uns sind. Also zum Beispiel Angst und Gelähmtsein kommt zum Vorschein, aber die Angst und das Gelähmtsein bestimmte eigentlich schon vorher dein Leben. Die waren nicht erst dann da, wo der Stress kam. Vielleicht nicht so krass und so umfänglich, aber die Angst, die war schon immer in dir. Und jeder Mensch befindet sich in einer Blase. Lass mich das mit Kreisen darstellen. Stellt euch vor, es sind so verschiedene Kreise, in denen wir uns bewegen. Und bei Corona, wenn wir das Beispiel nehmen, bewegen wir uns zum Beispiel, gibt es die Verschwörungstheoretiker, die so abgestempelt werden, ne? Die Querdenker, die einfach nur denken. Und vieles ist ja auch richtig, wenn man so mal drüber nachdenkt und sich reinliest. Aber das ist eine weltweite Verschwörung, dass alles miteinander zu tun hat. Die Maske nur zur Unterdrückung, die Impfung nur aus Zwang. Und das, was bei Corona gibt, gibt es ja genauso auch in unserer Kirchenlandschaft. Mach mal halblang, ich darf doch meine Meinung sagen. Das darf doch jeder so sehen. Dann gibt es die anderen Menschen, die Angst haben. Ich könnte etwas kriegen. Ich will doch nicht schuld dran sein, dass sich irgendeiner irgendwie wo ansteckt. Und wir wissen, dass Angst ist kein guter Ratgeber. Wir wissen, dass Zeitungen, TV-Sendungen funktionieren nur über Schlagzeilen. Wir hatten heute Morgen die Tochter von Willi Hacker da, die kommen aus Neustadt. Wisst ihr eigentlich, dass auch Neustadt betroffen war vom Hochwasser? Neustadt in Sachsen. Gibt ganz viele andere, aber es wird überdeckt von den größeren Meldungen und Ereignissen, na, die gelagert sind. Nur Schlagzeilen, die groß und krass sind, sprechen uns an. Schreckliche Bilder, Zahlen. Journalismus funktioniert nur in extremen Storys. Und wir merken schnell, beide Seiten, wenn wir die betrachten, haben ihre Wahrheit und an jedes etwas dran. Und es kann sein, beide Seiten beschießen sich gegenseitig. Und ich weiß nicht, wie ihr die Diskussion in der Gemeinde geführt habt, Wir sind seit letztes Jahr, ähnlich wie hier bei euch, hybrid unterwegs und haben auf Zoom gestellt und haben Leute, die sitzen zu Hause am Computer und Leute, die sitzen hier. Und in dieser ganzen Debatte um diese Pandemie haben die einen dann gesagt, warum schließen eigentlich Kirchen ihre Gottesdienste, warum machen sie nichts, statt Hoffnung in dieser Zeit zu geben? Und die anderen, die haben andersrum geschossen, warum macht ihr überhaupt noch etwas? Warum öffnet ihr, wenn alle anderen schließen? Das musste ich unseren Leuten immer wieder sagen. In einer Zeit, wo nichts anders ging, war das schon ganz schön krass, dass Christen sich weiter treffen durften. Wo alle anderen, Sportvereine und Gesangsvereine, was weiß ich nicht. Egal wie man macht, wie man es macht, man macht es verkehrt. Und dann gibt's die anderen, die vielleicht ungeduldig sind. Der Virus muss gestoppt werden. Lass uns doch jetzt alle durchimpfen, dann ist Schluss. Oder ich trage jetzt einfach die Maske. Ich will mir gar keine Gedanken machen. Nicht Corona macht uns ungeduldig. Nicht Corona macht uns ängstlich. Wir waren es schon vorher. Durch eine Krise wird nur das offensichtlich, was in dir ist. Und das kann man genauso auch auf unsere theologischen Diskussionen übertragen. Es gibt gesetzlich Geprägte. Es gibt Menschen, da muss Ordnung sein. Da muss man doch alles irgendwie beachten. Und die sehen vielleicht etwas enger. Und es gibt andere Christen, die kommen von der Freiheit in Christus her, die vielleicht ein weiteres Herz haben, die einen Toleranzspielraum haben. Man kann diese Gedanken über dieses Stellungskriegssystem auf unsere Debatten in der Gesellschaft anwenden, auf manche Meinungsverschiedenheiten in der Gemeinde, aber auch so vielen Streit in der Familie. Du und ich gehören jeweils zu so einem Kreis, zu so einer Blase. Dieser junge Mann an Weihnachten 1914, er hat die Entscheidung getroffen, da auszusteigen. Ich steige aus meiner Blase aus. Ich beende jetzt den Krieg. Und wir müssen uns fragen, wie kommen wir zu so einer Kultur der gegenseitigen Achtung und Annahme? Und deswegen habe ich drei Gedanken, wie wir diesen Negativtrend stoppen können. Ein erster Gedanke, nehmen wir uns diesen jungen Mann zum Beispiel. Jemand muss den ersten Schritt gehen. Wie schnell sind wir dabei zu sagen, man sollte und man müsste und jemand, wer ist denn dieser jemand? Ja, dieser jemand bist du. Irgendjemand muss den ersten Schritt gehen, muss sich aufmachen, muss eine Entscheidung treffen, muss sagen, so geht das hier nicht weiter. Wie viel Streit gibt es in Familien, wo vor Jahrzehnten der Onkel irgendwann mal jemanden verletzt hat und beleidigt und jemand muss sagen, warum muss das so sein? Es muss sich was ändern. Wollen wir wirklich so weiterleben? Das kann doch nicht unsere Kultur sein, wie wir miteinander umgehen. Der zweite Gedanke, steh auf von deinem Richterstuhl. Jeder glaubt, er hat Recht. Er hat die Wahrheit. Und alle anderen, die sind auf dem Holzweg. Und die müssen nur überzeugt werden. Jeder glaubt, er hat die Erkenntnis allen Wissens. Nur so muss die Bibel verstanden werden. So will das Gott. Ist das so? Ich denke mir dann, das ist eine ganz schön große Sünde, was du machst. Du stellst dich an die Stelle Gottes. Du setzt dich auf den Richterstuhl, der eigentlich für Gott bestimmt ist. Lassen wir doch ihm die Entscheidung. Klar, manchmal muss man auch über Dinge sprechen. Und manchmal ist es gut, wenn Zeit vergangen ist. Wenn Gras drüber gewachsen ist, sagen wir. Wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat, merkt man auf einmal, Positionen ändern sich. Was vorher mega wichtig war, das ändert sich. Mit etwas Abstand sehen die Dinge doch ganz anders aus. Aber jetzt, auch in einer Notsituation, muss man handeln. Deswegen lasst uns mit gesundem Menschenverstand Dinge ändern und Dinge machen und später beurteilen, war das richtig, war das falsch. Auch jetzt zu überlegen, die meisten hin und her, bababa. Es ist jetzt noch nicht dran, Dinge zu beurteilen. Vielleicht sieht die Sachlage in 5 Jahren anders aus. Mir hat mal jemand gesagt, vielleicht merken wir in 5 Jahren, ach, das war alles gar nicht so schlimm, war wirklich nur eine Grippe, ist nicht so wild. Ich kenne ganz viele andere Geschichten, wo Leute heute noch keine Luft haben und Schwierigkeiten. Es kann aber auch sein, dass wir merken, hätten wir nur mehr getan, das Virus bei Leuten, die das hatten, hat sich so festgesetzt in der Lunge. Hätten wir nur mehr gemacht. Wer sagt denn jetzt in der Situation, ob man richtig oder falsch handelt? Man muss handeln. Du darfst nicht ein Richter sein über etwas, wo du noch nicht die Konsequenzen und Auswirkungen überblicken kannst. Und das ist leider unser Problem in der jetzigen Situation, dass zu viele Nebenthemen unsere Gesellschaft zerreißen, unsere Kirchen bis hinein in die Familien. Aber ist das die Hauptsache? Dass wir uns auch hier in der Gemeinde über Masken streiten, über Impfen? Was ist denn die Hauptsache? Lass die Hauptsache im Sterben und im Leben Jesus Christus sein. Die Hauptsache ist doch er. Deswegen der letzte Gedanke, fokussiere dich auf das, was verbindet. Schau auf das, was uns verbindet. Wenn man nämlich diese gemeinsamen Kreise, diese Blasen übereinander legt, entsteht eine Überlappung. Es gibt immer einen Bereich, wo jede Blase etwas hat. Na? Also zum Beispiel bei den Gottesdiensten, für oder dagegen, wir wollen doch das Beste für Menschen oder wir wollen doch zusammen Gottesdienst feiern. Es gibt einen gemeinsamen Nenner. Was ist euer gemeinsamer Nenner hier in Spremberg? Warum seid ihr hier zusammen? Vielleicht auch ganz unterschiedlich mit den Lehrmeinungen, die ihr vertretet und wie ihr geprägt seid. Aber was ist euer gemeinsamer Nenner? Sprecht darüber und fokussiert euch darauf und lasst euch daran festhalten. Wir lieben Jesus, wir wollen ihn ehren, wir wollen ihm nachfolgen. Jesus ist doch der, der uns hier zusammengerufen hat, der uns verbindet, der Mittelpunkt der Gemeinde. Und im Blick auf ihn, im Blick auf das Kreuz, werden manche Fragen, die uns so wichtig sind, doch zu Nebensächlichkeiten. Weil wir auf einmal merken, ey, es ist doch gar nicht die Hauptsache. Wir denken manchmal, dass Nebenfragen so wichtig sind, aber mal ehrlich, heilsentscheidend. Manchmal ist es einfach nur Ausdruck unserer Frömmigkeit oder weil wir so geprägt worden sind. Und wir Menschen, wir sind nun mal unterschiedlich. Was haben wir gemeinsam? Was eint uns? Und da merke ich ganz schnell, haben wir doch viel mehr gemeinsam als das, was uns eigentlich trennt. Wir dürfen versöhnt miteinander unterwegs sein. Wir erkennen uns als Brüder und Schwestern des einen Herrn an. Wisst ihr was? Das Böse, das will nicht, dass wir uns einander als Brüder und Schwestern anerkennen. Das Böse haut das Gesetz des Verbotes der Verbrüderung raus. Du darfst doch den anderen, der denkt doch völlig falsch, der ist doch gar nicht richtig mit Jesus unterwegs, der denkt doch, achtet doch die Bibel als zu gering. Und dann definieren wir uns als Gemeinden auch über das, was wir nicht sind, statt von dem her, was wir sind und was wir haben. Deswegen lasst uns viel mehr von dem Positiven kommen, einander berichten, für was wir sind, als immer nur sogar sagen, aber dagegen sind wir, dagegen sind wir, dagegen sind wir und das machen wir auch nicht. Wir lernen nicht aus der Geschichte und machen immer wieder die gleichen Fehler. Ich habe in meinem Leben gelernt, ich darf Freundschaften pflegen und Beziehungen und ich bin trotzdem mit meinen Freunden nicht mit jedem Thema übereins. Es gibt Freunde, da sage ich, musst du so denken? Und trotzdem ist mir die Freundschaft wichtig und wertvoll. Freunde sind doch gerade diejenigen, die vielleicht auch mal sagen, du hast jetzt aber hier ein bisschen über die Stränge geschlagen, als die, die dir über den Mund reden. Und ich glaube, auch eine Gemeinde ist reich beschenkt, wenn nicht alle gleich denken und im Gleichschritt mitgehen. Ich finde eine Gemeinde, die alle nur im Gleichschritt und abnicken, finde ich eher arm. Also lieber Vorstand, wo ihr auch immer sitzt, wenn ihr Diskussionen in der Gemeinde habt, freut euch drüber. Die Menschen sind die Gemeinde wichtig und die Beziehung. Das musste ich auch lernen. Ich will enden mit dem Bibelwort, wie ich eingangs eingestiegen bin. Das darf uns nämlich leiten und Anreiz geben. Der Verfasser des Hebräerbriefs hat das nämlich alles schon erkannt und er hat den Christen Mut gemacht. Bleibt an dem Bekenntnis der Hoffnung dran. Bleibt beieinander, haltet fest am Glauben, geht weiter diesen Weg. Und wer den Hebräerbrief ein wenig kennt, das ist ein Text, der in eine schwierige Situation geschrieben ist. Es war Verfolgung, es war Bedrängnis für die Christen. Sie haben den großen Kampf des Leidens erduldet. Sie sind selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden. Also andere haben sich lustig über sie gemacht. Guckt mal an, diese Dummen. Sie erduldeten sogar, gefangen zu sein und dass ihre eigenen Güter geraubt wurden. Und der Verfasser schreibt, werft euer Vertrauen nicht weg, haltet fest, ihr habt eine große Belohnung. Denn unter dem Druck, unter dieser Krise sind einige weggegangen, haben aufgegeben. Die Nachfolger sind müde geworden. Sie haben der Gemeinde und dem Glauben den Rücken gekehrt. Und damit das nicht passiert, bittet der Verfasser des Hebräerbriefes in Vers 24, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Lasst uns aufeinander Acht haben. Wie geht es dir? Was denkst du? Was ist los? Ehrlich und mit echtem Interesse. Und wenn Ermahnung und Diskussion schon geschieht, dann anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Also zu gegenseitiger Liebe ermutigen, einander anspornen, Gutes zu tun. Vielleicht ist Geduld eines der Hauptschlüsselwörter in diesem Hebräerbrief. Das taucht immer wieder auf. In Geduld einander annehmen und tragen, manches auch aushalten und tolerieren. Manches und die meisten Konflikte, die kommen nicht aus dem Nichts, sondern sie bahnen sich schleichend an. Wie das Krummeln und das Donnern zu Beginn dieses Ersten Weltkrieges. Das Attentat war nur der Auslöser. Die Krisen waren vorher in einer ganzen Reihe. Schauen wir also auf das, was verbindet. Vermeiden wir es, Richter zu spielen. Und wenn nötig, gehen wir den ersten Schritt. Schenke uns Gott dazu immer wieder Kraft, Weisheit und den Mut zur Entscheidung. Amen. Herr Jesus Christus, danke für dein Wort. Danke auch für diese Geschichte und diesen Mut dieses jungen Mannes. Veränder uns, dass wir zu solchen Menschen werden, die das sehen, was verbindet, statt das, was trennt. Und lass uns zu solchen Personen des Friedens werden, dass wir Brücken bauen, verbindend wirken, dass diese Barmherzigkeit, über die dieses Jahr steht, sichtbar und spürbar wird. Ich bitte dich für die Geschwister hier in Spremberg, dass sie auch in allen Diskussionen das Nötige sehen, das, was verbindet. Danke, dass du mit dieser Gemeinde so lange unterwegs bist, dass du mit uns als Gemeinde auch hier in der Lausitz unterwegs bist. Gestalte uns zu Orten, wo Menschen von deiner Liebe angesteckt werden. Amen.